Ja, ich habe gerade gehört, Sie haben den ersten Teil nicht in Ihren Ordnern. Das war, um die Aufmerksamkeit zu erhöhen. Nein, das würde jetzt nicht stimmen. Entweder habe ich es vergessen zu mailen, das bekommen Sie noch, oder es ist irgendwo verloren gegangen. Also Sie können das entweder beim NSA anfordern oder dann auf der Internetseite von der Bekenntnisgemeinde. Wir stellen das noch ins Netz rein. Ich hole das noch nach. Müssen Sie entschuldigen. Ich lese nochmal Habakuk 1, das ganze erste Kapitel. Habakuk 1. Der Ausspruch, den der Prophet Habakuk geschaut hat. Wie lange, Herr, rufe ich schon um Hilfe und du hörst nicht? Wie lange schreie ich zu dir Gewalttat, doch du rettest nicht? Warum lässt du mich Unrecht sehen und schaust dem Verderben so zu, so dass Verwüstung und Gewalttat vor mir sind, Streit entsteht und Zank sich erhebt? Darum erstirbt die Weisung und der gerechte Rechtsspruch kommt nie mehr heraus. Denn der Gottlose kreist dem Gerechten ein, darum kommt ein verdrehter Rechtsspruch heraus. Und jetzt kommt die Antwort Gottes. Seht euch um unter den Nationen und schaut zu und stutzt, ja staunt. Denn ich wirke ein Werk in euren Tagen. Ihr glaubtet es nicht, wenn es erzählt würde. Denn siehe, ich lasse die Chaldäer erstehen. Die grimmige und ungestüme Nation, die Weide der Erde durchzieht und Wohnplätze in Besitz zu nehmen, die ihr nicht gehören. Schrecklich und furchtbar ist sie. Von ihr selbst geht ihr Recht und ihre Hoheit aus. Und schneller als Leoparden sind ihre Pferde und angriffslustiger als Wölfe am Abend. Es stampfen ihre Pferde kommen von fern her, fliegen herbei wie ein Adler, der sich auf den Fraß stürzt. Jeder kommt zur Gewalttat. Ihre Front strebt unaufhaltsam vorwärts und Gefangene raffen sie zusammen wie Sand. Mit den Königen treiben sie ihren Spott und Fürsten sind ihr ein Gelächter. Und jeder Festung lachen sie, schütteln einen Erdwall und nimmt sie ein. Dann fahrt sie daher wie der Wind und zieht weiter und verheert, so ist der, dem die eigene Kraft sein Gott ist. Bist du nicht von alters her, o Herr, mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben. Herr, du hast sie zum Gericht eingesetzt und, o Fels, zur Züchtigung sie bestimmt. Du hast zu reine Augen, um Böses mit anzusehen zu können. Und Verderben vermagst du nicht anzuschauen. Warum schaust du dann den Räubern zu? Schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Machst du doch die Menschen wie die Fische des Meers, wie die Kriechtiere, die keinen Herrscher haben. Sie alle holt er mit der Angel herauf, er schleppt sie mit seinem Fangnetz fort und sammelt sie ein in seinem Garn. Darüber freut er sich und jubelt. Darum schlachtet er für sein Netz Schlachtopfer und lässt für seinen Garn Rauchopfer aufsteigen. Denn durch sie ist sein Anteil fett und feist seine Speise. So soll er darum sein Netz ausleeren, und zwar ständig, um Nationen ohne Mitleid hinzumorden. Auf meinem Posten will ich treten und auf den Wall mich stellen und will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird. Und was für eine Antwort ich auf meine Klage erhalte. Soweit dieser Abschnitt. Vor einigen Jahren sprach ich mit einer Person, die sehr Notvolles in ihrer Gemeinde erlebte. Und es war für sie besonders notvoll, mit anzusehen, wie Glaubensgeschwister miteinander umgehen konnten. Und diese Person sagte dann zu mir in dem Gespräch, dass sie dankbar ist, sie kam aus völlig ungläubigem Hintergrund, dass sie dankbar ist, dass sie eine solche Situation nicht am Anfang ihres Glaubenslebens erlebt hat. Sonst wäre für sie wohl der ganze Boden unter den Füßen ins Wanken gekommen. Ich habe es schon am Anfang gesagt, auch als Glaubende können wir Wegführungen Gottes erleben, in Wegführungen Gottes kommen. Ereignisse, die uns betreffen, denen wir hilflos gegenüberstehen. Entwicklungen, die wir mit ansehen müssen und die für uns viele Fragen aufwerfen. Und wir finden keine Erklärung. Wir bekommen die Dinge nicht in unsere frommen Systeme, nicht auf die Reihe, wie man so schön sagt. Und wir beten und wir ringen innerlich. Wir erwarten eine Antwort Gottes und der Herr greift nicht ein, scheinbar nicht ein. Die Dinge laufen einfach weiter. Und da stellt sich doch oft die Frage, warum ist das so? Stimmt es mit mir selbst nicht? Ist mein Glaube schief gewickelt, dass hier nicht irgendetwas passiert und der Herr eingreift? Denken wir an die drei Freunde Hiobs. Diese notvolle Situation des Gottesknechtes, er wusste überhaupt nicht, warum der Herr handelt. Und dann kam die fromme Schnelldiagnostik der drei Freunde, die genau meinten zu wissen, an was es liegt im Leben Hiobs und die ihn deshalb von seiner angeblichen Gottlosigkeit oder Sünde überführen wollten. Hüten wir uns davor. Mit Habakuk haben wir ein hingegebenes Werkzeug Gottes. Einen Mann, der den Herrn liebte, der das Gebot Gottes liebte, dem viel daran gelegen war, mit dem Herrn zu leben. Und jetzt kommt er nicht mehr klar mit dem, was um ihn herum in Gottes Volk sich abspielt. Und da kommen wir zum Ersten, das ist die Not des Propheten. Ich habe gesagt, das Buch beginnt nicht mit einer Botschaft an des Volkes, sondern mit dem Prophet voller Fragen und Zweifel ruft er zum Herrn. Und es sind die beiden Fragen, die in unserem Text genannt werden. Wie lange? Er schreit und ruft, wie lange? Und es passiert nichts. Und dann die zweite Frage, warum? Warum muss ich das ganze Unrecht mit ansehen? Eben, das Interessante, Habakuk stellt die Frage nicht, weil er ein Problem hätte, an seinen Herrn zu glauben. Wie die Schriftgelehrten oder Pharisäer, da war es Unglauben, ihre Fragen. Sondern er stellt diese Fragen, weil er an seinen Herrn glaubt, weil er an seinem Herrn hängt. Wie lange schreie ich und du hörst nicht? Warum geschieht nichts? Warum muss ich das alles mit ansehen? Dadurch kommen Zweifel hoch, weil er den Herrn liebt, weil er fest auf sein Wort vertraut. Wie lange rufe ich schon um Hilfe und du hörst nicht? Wie lange schreie ich zu dir Gewalttat? Doch du rettest nicht. Juda war voll von Ungerechtigkeit und Sünde. Für Habakuk war das unerträglich. Und er ruft darum, dass der Herr ihn selbst stärkt, dass er eingreift und hilft angesichts dieser notvollen Zustände in Gottes Volk. Und es passiert nichts. Der Herr schweigt. Scheinbar sind seine Gebete unerhört. Wie kann ein heiliger Gott solchen Entwicklungen in seinem Volk den Lauf lassen? Dass die Ungerechtigkeit, die Gottlosigkeit obenauf ist, das trieb ihn ins Gebet. Deshalb schrie er zu seinem Herrn. Und wir haben diese Not nicht nur bei Habakuk, andere Situation, aber ganz ähnlich finden wir sie im Buch Hiob. Und wir finden diese Not an verschiedenen Stellen in der Psalmen, diese angefochtene Glaubenssituation, auch bei anderen Glaubensvorbildern des Alten Testaments. Wir dürfen von Herzen dankbar sein für alle Gebetserhörungen, die uns der Herr schenkt, für alles Eingreifen in unserem Leben. Und da sind wir oft viel zu wenig, da leiden wir alle unter Vergesslichkeit, wenn es um Gottes Wohltaten geht. Eben geistliche Demenz diesbezüglich, das haben wir alle. Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wie oft gleichen wir dem Volk Israel, was war eines der vier großen Sünden von Israel in der Wüstenzeit? Gell, Götzendienst, das wissen wir alle. Unzucht hoffe ich auch, dass das noch klar ist in der heutigen Zeit. Aber eine Sache vergessen wir oft, sie haben noch den Herrn versucht, murren. dass es ständig neu bei Murren war, in 1. Korinther 10, eine der vier großen Sünden Israels während der Wüstenzeit, die wir haben. Wir sollen dankbar sein, noch viel dankbarer werden für die ganzen Gebetserhörungen, für das Eingreifen unseres Herrn, für sein Wirken, für all das, was er uns schenkt, auch für die Glaubensfreiheit, die wir trotz aller Gottlosigkeit immer noch haben. Aber wir finden in der Bibel etwas anderes wie eine schwärmerische oder oberflächliche Nachfolge. Was meine ich damit? Schwärmerische Nachfolge, du musst halt nur beten und richtig glauben und dann lösen sich deine Probleme in Luft auf. Dann wendet sich immer alles zum Guten und wenn es nicht klappt, dann glaubst du nicht richtig. Johnny Erickson ist Ihnen vielleicht bekannt, die im Rollstuhl sitzt nach dem Gottesdienst, sie fuhr zu ihrem Auto, kam ein junger Mann, stellte sich vor, der Herr hat ihm gezeigt an der Geschichte von den vier Freunden, die den Gelähmten zu Jesus brachten, wenn sie richtig glaubt, dann kann sie zum Rollstuhl raus. Nun, Johnny Erickson hat schon sehr viel erlebt, kennt sich in der Bibel sehr gut aus. Und dann sagte sie zu dem Mann, geistesgegenwärtig kam in die Geschichte in den Sinn, Moment, da steht doch, der Herr sah ihren Glauben, also den Glauben von den vier Freunden. Und daraufhin hat er den Gelähmten geheilt, dann kommt es ja auf ihren Glauben an, dass ich mich aus dem Rollstuhl wieder erheben kann. Nun, er war nie wieder gesehen, hat sich schnell verabschiedet und sie hat nie wieder etwas von ihm gehört. Eben Schwärmerei. Wenn du nur richtig glaubst, dann lösen sich alle deine Probleme in Luft auf, dann bist du immer oben auf. Habakuk, ein Knecht Gottes, wird von einer großen Not, von einem echten Anliegen bewegt. Und der Herr antwortet scheinbar nicht. Und die für ihn so unverständlichen Dinge entwickeln sich weiter. Manchmal lässt uns der Herr auch in Trübsal mit scheinbar, und ich betone, scheinbar unerhörten Gebeten. Mit manchem, das wir nicht verstehen, das wir nicht einordnen können, damit wir in der Geduld wachsen. Und durch die Geduld die echte Hoffnung wächst. Wenn sich immer gleich alles erfüllen würde, so wie wir das gerne hätten, wenn das nach unseren Vorstellungen wäre, wir würden nie erkennen und verinnerlichen können, was Geduld und was Hoffnung ist. Und deshalb kann Paulus in Römer 5, Vers 3 bis 4 sagen, Psalm 34 haben wir übersprungen, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch den Trübsalen, da wir wissen, dass die Trübsal Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Habakuk betet, scheinbar unerhört, und es passiert zunächst nichts. Wir kommen zu den Zuständen in Gottes Volk in Juda. Ab Vers 2 werden uns diese notvollen Zustände beschrieben, die Habakuk mit ansehen muss, worum er leidet. Es geht ja nicht um irgendein Volk, es geht um Gottes auserwähltes Volk Israel. Wieso schaut der Herr tatenlos der ganzen Sünde zu? Tatenlos dem ganzen Abfall in seinem Volk. Er ist doch ein heiliger Gott. Das heißt, er kann doch Sünde nicht dulden. Und jetzt lässt er den Dingen einfach seinen Lauf. Die revidierte Elberfelder Übersetzung spricht von Gewalttat. Im Sprachschlüssel der Elberfelder Studienbibel, Altes Testament, wird das Wort mit Unrecht, mit Verbrechen, Gewalttat, Taten, die den Nächsten unterdrücken und sein Lebensrecht einschränken, wiedergegeben. Und dazu gehört auch Lüge und falsche Zeugenaussagen. In Vers 3 klagt Habakuk darüber, warum er Unrecht mit anschauen muss und Gott dem Verderben zuschaut. Verwüstung, Gewalttat, Streit, Zank. Bei Habakuk wird deutlich, was die kurze Aussage in 2. Könige 23, Vers 37 über Joachim beinhaltet. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach allem, was seine Väter getan haben. Es war nicht nur Joachim, sondern im ganzen Volk hat sich das ausgebreitet. Für Habakuk ist die Anfechtung noch größer, weil nicht nur diese furchtbaren Zustände scheinbar völlig ungestraft in Gottes Volk wuchern, sondern nach Vers 4 auch noch die Gottlosen, diejenigen, die es tun, oben auf sind, den größten Erfolg haben. Und davon können wir ein Mehrfaches lernen. Einmal sehen wir bei Habakuk, dass die Glaubenden nicht automatisch in diesem Leben den Sieg davontragen, äußerlich gesehen. Ganz wichtige Wahrheit, dass wir das lernen, nicht automatisch den Sieg in diesem Leben davontragen. Auch sie müssen Unrecht erdulden, auch sie müssen leiden. Aber wenn wir das Buch Habakuk vom Ende her sehen, dann gebraucht der Herr nicht diese Dinge, um unseren Glauben zu zerstören, sondern um den Glauben zu stärken. Luther nannte Anfechtung als einen Lehrer, der einen rechten Doktor der Theologie aus einem macht. Wahrscheinlich haben wir andere Vorstellungen, wie man den Doktor der Theologie bekommt, aber da geht es um eine ganz praktische Nachfolge. Anfechtung! Der Glaube soll gestärkt werden, nicht zerstört werden. Zum anderen wird deutlich, wie die Zustände in Gottes Volk dem Glaubenden selbst zur Anfechtung werden können. Ich sprach von Israel. Gehen wir zur Gemeinde Jesu, wenden wir das an auf die Gemeinde Jesu. Die Bibel spricht in diesem Zusammenhang von trostlosen Zuständen vor der Wiederkunft Jesu. 2. Thessalonicher 2, der große Abfall. Ich bin überzeugt persönlich, wir leben mitten in dieser Zeit. Die Auflösungserscheinung und die Pulverisierung biblischer Maßstäbe erreicht Schallgeschwindigkeit bei uns. Das ist eine ungeheure Fallgeschwindigkeit in den letzten Jahren, die wir haben. Eben, der große Abfall. 2. Timotheus 3 spricht Paulus von dem endzeitlichen Menschen. Da kommt ein ganz wichtiges Kennzeichen, der einen äußeren Schein der Gottesfurcht hat. Also nicht der Agnostiker dieser Tage oder der Esoteriker, sondern er spricht von dem endzeitlichen Menschen, der einen äußeren Schein der Gottseligkeit oder Gottesfurcht hat, der hochmütig, selbstbezogen, prahlerisch, lieblos, unversöhnlich, grausam, selbstliebend die Wurzel des Ganzen und so weiter ist. 2. Petrus 2 ist die Rede von der Verderbnis der letzten Zeit, die bis in die Gemeinde Jesu hineinreicht. Und Gottes Wort sagt uns, dass die Gesetzlosigkeit, die Los-von-Gott-Bewegung, das Böse am Ende ausreifen muss. Und es sieht am Ende so aus, wie dass der Abfall, die Gesetzlosigkeit, den Triumph davonträgt und Gott nicht eingreift. Und man steht scheinbar dem Ganzen hilflos gegenüber, als Ewiggestriger, als Fundamentalist, als solche, die die Bibel noch wörtlich nennen, die den Herrn fürchten wollen, scheinbar zerrinnt alles, eben so wie bei Habakuk in der damaligen Zeit, scheinbar hilflos den Zuständen ausgeliefert. Damit kommen wir zum Dritten, die Kraftlosigkeit des Gesetzes. Als Folge der ganzen gottlosen Zustände, die scheinbar ungehindert wuchen, sieht Habakuk die göttliche Weisung oder das Gesetz ersterben. Schlachter 2000 übersetzt mit kraftlos, Luther mit ohnmächtig, Menge mit erstarren oder erlahmen. Nun, wir haben in Jeremia 23, Vers 29 dieses gewaltige Wort: Ist mein Wort nicht brennend wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Deshalb lasst uns mutig Gottes Wort weiter verkündigen und unseren Herrn verherrlichen. Und darum beten, dass er auch heute zeigt, dass das alte Evangelium nichts von seiner Kraft verloren hat, dieses Wort. Aber es kommt die Frage, wie passt das damit zusammen, dass Habakuk davon spricht, dass die Weisung, das Gesetz kraftlos, ohnmächtig oder erstarrt ist. Ein Ausleger weist darauf hin, dass Gottes Wort noch auf dem Papier stand, zur Zeit Habakuks, das Gesetz gelesen wurde, aber es hat aufgehört, die Norm des menschlichen Handelns zu sein. Ein Wissen in der Theorie ohne Auswirkung auf das praktische Leben. Nun, heute wird in großen Teilen der Christenheit, der Evangelikalen, auch noch davon gesprochen, dass die Bibel das Fundament des Glaubens und des Lebens ist. Mal abgesehen von der Frage, was die Bibel für einen ist, ob sie ganz Gottes Wort ist oder nicht, ist aber eine andere Frage. Aber in der Praxis wird Gottes Wort immer mehr relativiert. Alles wird persönliche Ansichtssachen. Klare Aussagen der Heiligen Schrift werden zu einem Gummiband umfunktioniert, das jeder so hinbiegen kann, dass es für ihn am Ende passt. Hauptsache, es stimmt für dich. Kennen Sie irgendwer diesen Satz? So legen wir auch die Bibel immer mehr aus. Hauptsache, es passt für uns. Es gibt ja jetzt so viele Bibelauslegungen, Bibel für Fußballer, Bibel für Hauskreise, Frauen und so weiter. Ich halte da nicht sehr viel davon. Es gibt Bibelausgaben, die eigentlich gar keine Bibel mehr sind, die als Bibel bezeichnet werden. Vielleicht kommt als nächstes die Gummibibel. Die kann dann jeder so hinbiegen, wie er das möchte. Und die würde wahrscheinlich dem heutigen Lebensgefühl viel mehr entsprechen, wie wir meinen. Aber passen wir selbst auf in diesem Zusammenhang, dass wir nicht auch diesem Irrtum erliegen, die Bibel theoretisch zu verehren und in der Praxis so hinzubiegen versuchen, dass es für uns eben am Ende stimmt. Die Frage ist immer, ob es für den Herrn stimmt und mit seinem Wort übereinstimmt, wie man in der heutigen Zeit so schön sagt. Also die Weisung, das Wort Gottes wurde nicht mehr angewendet auf das Leben in der damaligen Zeit. Alles ist nur noch persönliche Ansichtssache. Und Gottes Wort prägt und verändert nicht mehr unser Denken und unser Charakter und unser ganzes Leben. Ronald Blue schreibt zu diesem Vers, das ist aus dem Wallwort-Bibelkommentar, Ronald Blue: Das göttliche Gesetz schien eine vernichtende Niederlage erlitten zu haben. Aber auch das menschliche Recht, die rechte Sache, konnte, wie Habakuk sagt, nie gewinnen, beziehungsweise kam gar nicht erst zum Zug. Das ist ein interessanter Zusammenhang, wo Gottes Wort nicht mehr ernst genommen wird, wird auch das menschliche Recht, das von den göttlichen Geboten her definiert wird, auf der Strecke bleiben. Und das ist der Grund, warum am Ende alle Bemühungen, mit denen man heute mehr Recht schaffen möchte, scheitern. Unsere Gesellschaft versucht mit allen Mitteln die letzten Überreste der 10 Gebote zu schleifen und auszuradieren. Das ist etwas anderes wie Neuheitentum. Es ist ein bewusstes Antichristentum, was wir erleben. Die letzten Überreste der 10 Gebote sollen geschleift und ausradiert werden. Und als Folge davon kann es gar kein Recht mehr geben untereinander. Wir brauchen uns gar nicht wundern. Sondern die Bosheit, die Willkür, die Unterdrückung wird dadurch zunehmen. Wir kommen zum vierten, die Souveränität Gottes. Wenn ich nochmal frage, ist Mittagessen um 2:30 oder 2:30 oder 12:30?
Das legen wir erst fest in einem
Vortrag. Ach schön, ja. Solange das nicht als Narrenfreiheit bezeichnet wird. Wir kommen zum vierten, die Souveränität Gottes. Der Prophet Habakuk war angesichts der gottlosen Zustände und der ausufernden Sünde in Gottes Volk in große innere Not geraten. Er schrie zum Herrn, warum er nicht eingreift und diese Entwicklungen gewähren lässt. Und jetzt offenbart sich der Herr ab Vers 5 und antwortet Habakuk. Und er tut das auf eine Weise, die der Prophet, der seinen Herrn kannte, der an seinem Herrn festgehalten hat, niemals für möglich gehalten hätte. Scheinbar handelt der Herr erst überhaupt nicht die Not für den Propheten. Und dann handelt der Herr in einer Art und Weise, die er auch nicht verstehen kann. Wir können das vergleichen, ein Sommer, alles ist ausgetrocknet, sehnlich warten die Landwirte auf Regen, dass es endlich nass wird. Stimmt das Sprichwort, jetzt muss ich aufpassen, in einem nassen Sommer ist noch kein Bauer ums Leben gekommen, aber in einem trockenen. Ist doch die richtige Reihenfolge, gell? Also ganz trocken, man wartet drauf, dass es endlich regnet. Und dann kommt der Regen. Aber es kommt nicht ein Regen, sondern es kommt ein Unwetter, das einem total erschüttern lässt. Und das ist das, was hier bei Habakuk passiert. Er wartet darauf, dass der Herr eingreift. Und jetzt offenbart ihm der Herr, wie er eingreift. Und er ist völlig erschüttert über das Eingreifen Gottes. Und damit sind wir bei der ganzen Souveränität Gottes in dieser Offenbarung ab Vers 5. Wir gebrauchen den Begriff Souveränität oft so souverän, dass wir uns gar nicht mehr fragen, was er eigentlich bedeutet. Souveränität, das heißt zu Deutsch, die höchste unumschränkte Herrschergewalt, die völlige Überlegenheit. Der Lage ganz gleich, wie sie sich ändert, zu jeder Zeit gewachsen zu sein, das ist Souveränität. Und die unumschränkte Souveränität ist ein Wesenszug, den uns die Bibel durchgehend über den lebendigen Gott offenbart. Gottes Souveränität bedeutet, dass der Herr bei seinem Schweigen und in seinem Handeln immer alles unter Kontrolle hat. Er kennt die Gegenwart. Und wenn Gott handelt, dann bezieht das immer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mit ein. Und es gibt nichts, was ihm entgleiten könnte. Es gibt nichts, was er dabei nicht sehen könnte oder irgendwo außer Acht lassen könnte. Er hat ein anderes Blickfeld, er hat alles im Blick. Und diese Wahrheit wird uns unter anderem in Hesekiel 1 verdeutlicht. Da sieht ja der Prophet Hesekiel die Herrlichkeit Gottes, der kurz nach Maleachi gewirkt hat, möglicherweise Maleachi noch gelebt hat zu dieser Zeit. Er sieht die Herrlichkeit Gottes und da sieht er den Thron Gottes und die Räder, die ineinander liegen. Also das heißt zwei Räder nach vorne und dann liegen zwei Räder im 90-Grad-Winkel in diesen Rädern. Mit Papier überzogen würde das eine Kugel geben. Aber zwei Räder nach vorne, zwei Räder auf die Seite und sie haben Augen, diese Räder. Was bedeutet das? Es wird uns gesagt, der Thron Gottes muss niemals umkehren, egal in welche Richtung sie gehen. Immer nach vorne gerichtet, ob links, rechts, vorwärts, rückwärts, er muss nie drehen. Und das heißt, der lebendige Gott hat immer alles im Blick, was er, wenn er handelt. Er muss niemals umkehren von seinen Wegen, niemals irgendwas korrigieren, so wie wir das müssen, wenn wir merken, es war nicht richtig. Er hat immer alles vollständig im Blick, wenn er handelt. Und die gleiche Wahrheit lesen wir in Offenbarung 4, Vers 6. Die vier himmlischen Wesen vorne und hinten voller Augen. Unser Herr hat immer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft im Blickfeld. Ihm entgeht überhaupt nichts. Für uns ist das oft nicht nachvollziehbar. Manchmal meinen wir, der Herr hat was vergessen oder der hätte was falsch getan. Aber er ist absolut souverän. Er steht über diesen Dingen. Und jetzt kommt diese orkanartige Antwort, wie so ein Unwetter im Sommer an Habakuk, aber zugleich auch an Juda. Der Herr sagt, schaut zu und stutzt ja staunt. Man kann sagen, seht her, verwundert euch oder sogar entsetzt euch, werdet starr und staunt. Denn ich wirke ein Werk in euren Tagen. Ihr glaubtet es nicht, wenn es erzählt würde. Habakuk leidet, der Herr greift scheinbar nicht ein. Und jetzt steht das Eingreifen Gottes unmittelbar bevor. Er wird in ihren Tagen, zu ihrer Zeit, in der damaligen, jetzigen Generation, wird er wirken, ein Werk, aber ganz anders, wie Judas sich das jemals vorgestellt hätte. Und auch Habakuk. Und damit stehen wir wieder bei der Souveränität Gottes. Unser Herr handelt immer göttlich vollkommen. Er handelt niemals gegen sein Wort. Es gibt ja auch Gläubige, die erzählen einem als von persönlichen Lebensführungen. Wenn man dann sagt, du, es kann aber nicht sein, in der Bibel steht es anders. Ja, der Herr hat mir gezeigt. Nein, der Herr handelt niemals gegen sein Wort. Aber der Herr kann völlig anders handeln, wie wir uns das vorstellen und wie es unseren menschlich frommen Systemen entspricht. Und wie oft beten wir und dann haben wir ganz konkrete Vorstellungen, wie Gott handeln soll. Liefern wir gleich mit, so ähnlich wie die Freunde Hiobs in unseren Gebeten. Ganz konkrete Vorstellungen, was er tun soll. Und der Herr handelt ganz anders auf eine Art und Weise mit Möglichkeiten, an die wir niemals gedacht haben. Aus diesem Grund hat Paul Gerhardt In seinem bekannten Lied befiehl du deine Wege. Ich kann ihnen das nur empfehlen, wenn sie Anfechtungen haben, Nöte haben. Nehmen sie ein Liederbuch, wo dieses Lied drin ist. Und beten sie immer wieder alle 12 Verse durch. Und achten sie mal darauf, wie sich ein Vers aus dem nächsten entfaltet in diesem Lied. Und da hat er diesen wunderbaren Vers in diesem Lied. Ihn lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst. Und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst, wenn er, wie ihm gebühret, mit wunderbarem Rat, das Werk hinausgeführet, das dich bekümmert hat. Und in einem anderen Vers heißt, du bist doch nicht Regente, sondern Gott macht es gut und richtig. Wie viele Enttäuschungen hängen in der Nachfolge oft mit diesem Punkt zusammen? Wir vertrauen nicht dem Herrn, dass er in seiner göttlichen Allmacht der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sieht, er alles viel besser weiß wie wir, was das Beste für uns ist. Und er weiß, wie er handelt. Sondern wir haben ganz bestimmte Erwartungen und Vorstellungen, wie er handeln soll. Und dann sind wir enttäuscht. Warum? Weil nicht das passiert, was wir gerne hätten. Und wir haben völlig blind darüber, über Gottes Wege und Absichten. Er handelt immer göttlich vollkommen. Hier geht es in Habakkuk 1, Vers 5 um Gottes Gerichtshandeln. Gott richtet die Sünde in seinem Volk. Da könnte Habakkuk jetzt sagen, darauf hat er gewartet. Aber er richtet sie auf eine Art und Weise und durch ein Werkzeug, das Habakkuk niemals für möglich gehalten hätte. Deshalb sagt der Herr, da liest man so gleich drüber hinweg, ihr glaubtet es nicht, wenn es euch erzählt würde, weil er so ganz anders handelt. Daran können wir sehen, dass der Herr völlig anders handelt, wie es oft unseren menschlichen Vorstellungen, Systemen entspricht. Aber ich betone es noch einmal, immer göttlich vollkommen, immer in Übereinstimmung mit seinem heiligen Willen und mit seinem Wort. Wir kommen zum fünften, das Werkzeug, dessen Gott sich bedient. Ab Vers 6 offenbart nun der Herr das Werkzeug seines Gerichtes. Und er nennt die Chaldäer mit Namen, die gerade dabei waren, sich als neue Weltmacht unangefochten zu etablieren. Ich habe schon gesagt, ein zutiefst gottloses Volk, eine durch und durch sündige Nation. Und deshalb etwas, was Habakkuk und die Bewohner Judas nicht glauben würde, wenn es ihnen erzählt würde, dass ein heiliger Gott so ein Volk als sein Werkzeug gebraucht. Sowohl in Vers 5 wie auch in Vers 6 macht unser Herr unmissverständlich klar, dass er der Handelnde ist, der sich dessen Werkzeug bedient. Ich wirke ein Werk in euren Tagen. Ich lasse die Chaldäer erstehen. Luther übersetzt, ich erwecke die Chaldäer. Menge, ich bin es, der die Chaldäer auftreten lässt. Und damit wird deutlich, Gott lässt nicht zu. Ich glaube, das gebrauchen wir viel zu oft in unserem Vokabular. Gott hat halt zugelassen. Gott lässt nicht zu, dass die Chaldäer auftreten, eine Weltmacht werden und schließlich Juda und Jerusalem richten. Wir reden viel zu oft von der Zulassung Gottes. Nein, er wirkt ein Werk in diesen Tagen. Er erweckt sie. Er bedient sich dieses Volkes als eines Werkzeugs, um seine Pläne und auch das Gericht über Juda auszuführen. Das ist eben eine völlig andere Sichtweise, wie wenn wir von einem zulassenden Gott reden, wie von so einer Art Schiedsrichter, der manchmal doch das Spiel nicht richtig im Griff hat, wenn es zu hart wird, oder eine gewisse Härte zulassen kann, bevor dann mal irgendwann die gelbe Karte zückt. Nein, Gott handelt. Er hat die Dinge immer im Griff, unter Kontrolle. Und aus diesem Grund kann unser Herr durch Jeremia sagen, in Jeremia 25, siehe, ich sende hin und hole alle Geschlechter des Nordens, spricht der Herr, und zu meinem Knecht, das wird man vielleicht sagen, zu meinem Knecht Jeremia, oder was kommt jetzt als Knecht Gottes, zu meinem Knecht Nebukadnezar, dem König von Babel, und lasse sie über dieses Land kommen und über seine Bewohner und über all diese Nationen ringsherum. Der Herr nennt einen total gottlosen König seinen Knecht. Und das zu einer Zeit, als Nebukadnezar sich noch nicht vor dem lebendigen Gott gedemütigt hatte, lange vor Daniel 4, sich noch nicht vor dem lebendigen Gott gedemütigt hatte. Trotzdem nennt er ihn seinen Knecht. Gott geht niemals mit der Sünde einen Kompromiss ein. Er rechtfertigt die Sünde auch nie. Aber er kann Werkzeuge und Mittel gebrauchen, um seine Ziele zu erreichen, die wir selbst nicht für möglich halten werden, uns nicht vorstellbar sind. Wir stehen in einem geistlichen Kampf mit der Finsternis und wir sind uns oft dieses Kampfes viel zu wenig bewusst. Geistliche Waffenrüstung, Epheser 6. Im Gebet dürfen wir darum ringen, dass unser Herr Menschen und Situationen nach seinem Willen und zu seiner Ehre verändert. Nicht unbedingt nach unseren Vorstellungen, aber nach seinem Willen und zu seiner Ehre. Aber manchmal ist es auch traurig, wie Gläubige hinter allem, was ihnen nicht passt, was ihnen nicht schmeckt, immer nur die böse Finsternis vermuten. Und dann wehrt man sich mit Händen und Füßen gegen die Umstände, die einem jetzt nicht ins Konzept passen, wie man gern hätte, dass alles anders wird. Und man vergisst darüber ganz, dass auch diese Dinge zu unserem Besten mitwirken sollen. Eben wenn wir an unser Denken denken, dann die Übersetzung von Römer 8, Vers 28, 2014, Punkt 1.0. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle guten und angenehmen Dinge mitwirken, die uns gefallen. Das ist unser Lebensgefühl. Aber es steht was ganz anderes da. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, dass das auch, was uns gar nicht schmeckt, was uns nicht passt, mit einbegriffen ist, zu unserem Besten mitwirken muss. Das ist eine ganz andere Sichtweise. Und wir wehren uns mit Händen und Füßen, wenn es uns nicht passt, dagegen. Und sehen oft gar nicht, dass der Herr ganz anders, wie wir meinen, seine Pläne und Absichten verfolgt. Und wenn wir wirklich Gott in seiner Souveränität Herr sein lassen, ihm vertrauen, dann sind es nicht mehr die bösen Menschen, die bösen Umstände, denen wir scheinbar hilflos und willkürlich ausgeliefert sind, die Schwierigkeiten, sondern da beginnen wir durch alle Anfechtung, durch alles Ringen, durch alle Fragen zu verstehen, was in Römer 8, Vers 28 steht, wie er alle Umstände, auch das, was uns überhaupt nicht schmeckt und gefällt, dazu gebraucht, damit er sein Ziel und seine Absichten mit uns erreicht, damit wir ihm ähnlicher werden, wie es in Vers 29 heißt. In unserem Text gebraucht der Herr ein total gottloses Volk, um die Sünde und die Sünder in seinem Volk zu richten. Ich habe schon gesagt, ein grimmiges, ungestümes Volk, das bei seinem Siegeszug einfach fremde Gebiete an sich zieht, sich unterwirft. Man kann auch übersetzen, ein bitterböses und ein raues Volk. Menge übersetzt eben mit bitterbös. In Vers 7 geht dann die Beschreibung weiter. Die Babylonier sind schrecklich und furchtbar. Sie verbreiten Angst und Schrecken. Sie dulden niemand über sich, von ihnen geht Recht und Hoheit oder Übermut aus. Und Ronald Blut übersetzt, sie gebieten und zwingen, wie sie wollen. Die Beschreibung geht weiter in Vers 9 bis 11. Sie kommen nur, um Schaden und Gewalttat zu tun. Sie machen Gefangene wie Sand, eine unüberschaubare Menge. Ihr Hochmut kommt darin zum Ausdruck, dass sie Könige einfach verspotten. Wird dann ja auch bei Hiskia deutlich, dort hat er dann eingegriffen. Einfach über sie lachen und, Entschuldigung, dann waren es die Assyrer gewesen, wo er über den Spott eingegriffen hat. Aber die Babylonier waren später genauso gewesen. Einfach verspotten, lachen, uneinnehmbare Festungen einnehmen. In Vers 11 beschreibt sie Habakuk wie ein Sturm, der alles wegwirbelt und wegfegt. Und dann wird noch einmal alles zusammengefasst. Sie machen ihre eigene Kraft zu ihrem Gott. Sie vertrauen einzig allein auf ihre Stärke und schreiben alles sich selber zu, das Maß aller Dinge. Und das sind zutiefst gottfeindliche Züge, grausame Charaktereigenschaften, welches dieses Gerichtswerkzeug Gottes hat. Und vielleicht verstehen wir jetzt besser, warum der Herr sagt, ihr glaubtet es nicht, wenn es euch erzählt würde, was ich wirke in euren Tagen. Wenn wir nun die Beschreibung von den Chaldäern hätten, und wir hätten jetzt nicht die göttliche Offenbarung dazu, dass der Herr hinter allem steht, zu welchem Schluss würden wir kommen? Da bin ich überzeugt davon. Wir würden sagen, da ist der Teufel am Werk, der alles versucht, um Gottes Volk zu zerstören. Natürlich waren sie eine zutiefst finstere Nation. Aber der Herr gebraucht dieses Werkzeug, um sein Ziel herauszubringen. In Vers 8 und 9, da haben wir die ganze erschreckende babylonische Angriffsmaschinerie, die unaufhaltsam anrollt, Widerstände wegfegt. Wir finden zwei Tiere erwähnt, Leoparden oder Panther, fliegen herbei wie Adler, unaufhaltsam dringen sie hervor. Das erinnert an Joel 2 und die damit verbundene Trübsalszeit. Und wenn es bei Habakuk in erster Linie um die Babylonier geht, so leuchtet doch hinter allem dann, Moment, war ich eins zu schnell, immer noch mal eins zurück, so leuchtet dann hinter allem doch bei Habakuk auch schon die Ereignisse der großen Trübsalszeit auf, das kommende Gericht über Israel, das dann in die Errettung Israels hineinmünden wird. Nun können wir aber noch etwas Wichtiges von diesem Text lernen. Ich habe gesagt, für Habakuk, für jeden gottesfürchtigen Juden war es unvorstellbar, dass Gott sich eines solchen Werkzeuges bedient zur Ausführung seiner Pläne. Gehen wir in der Gegenwart eine Anwendung. Wir erleben zunehmend die Islamisierung Europas. Beten wir für unsere Glaubensgeschwister im Nordirak, in Syrien, im Gazastreifen in Ägypten, die durch unendliches Leid gehen. Dass wir beten, das tun wir viel zu wenig. Aber wir erleben auch in Westeuropa die zunehmende Islamisierung. Wir wissen nicht, kollabiert eines Tages der Islam in seinen harten Zügen? Kollabiert er eines Tages? Wird das Ganze weitergehen? Und jetzt sind wir auch als Gläubige dabei, denn ist entsetzt mit anzusehen, wie der Islam die Freiheit antastet. Und vielleicht meinen wir, wir müssten mit allen Mitteln dagegen ankämpfen, alle demokratischen Kräfte einsetzen, uns politisch einsetzen, um unsere Glaubensfreiheit irgendwie zu verteidigen. Während der Reformation stand der Islam vor den Toren Wiens und man wusste nicht, fällt diese letzte große Bastion oder hält sie noch, wird Westeuropa islamisch werden. Nun, Luther hatte eine ganz andere Sicht wie manche seiner Zeitgenossen. Warum? Luther sah darin eine Zuchtrute Gottes für die Christenheit in Europa und sagte, dass wir dem nur durch Buße und Gebet begegnen können, als damals die Bedrohung da war. Und ich glaube, dass das heute ganz ähnlich ist. Gott gebraucht auch die zunehmende Islamisierung in Westeuropa als Gericht über den Abfall und die Gottlosigkeit, den wir heute erleben. Und anstatt uns ständig darüber in falscher Weise aufzuregen, wäre es viel besser, wenn wir uns selbst vor dem Herrn beugen, ihn um Erbarmen anflehen und alles daran setzen, wenn es auch nicht einfach ist, aber alles daran setzen, dass die Muslime in unserem Land mit dem Evangelium erreicht werden. Wir sehen in unserem Text, wie der Herr für seine Pläne und Absichten Gerichtswerkzeuge gebrauchen kann, die wir nie für möglich halten. Wir kommen zum sechsten Punkt, Gottes souveräne Handeln und die menschliche Verantwortung. Nun, die Babylonier sind Werkzeug Gottes, wir haben das gesehen, durch welches unser Herr wirkt und welche er sogar erweckt und erstehen lässt. So, und jetzt machen wir wieder ein System draus, wir sind ja alle von der Aufklärung und vom Rationalismus geprägt, dass wir wieder eine schöne, fromme Erklärung haben und dann sagen wir, ja, dann können ja die armen Babylonier überhaupt nichts für ihr Verhalten. Dann sind sie ja entschuldigt. Dann können sie ja nicht verantwortlich gemacht werden, wenn der Herr sagt, ich erwecke sie, ich bringe sie her, ich lasse sie entstehen. Er nimmt sie doch, um seine Pläne mit Juda auszuführen, seine Gerichte. Eben, dem ist nicht so. Gott gebraucht dieses Volk in seiner Souveränität als sein Werkzeug, aber die Sünde und der Hochmut Babylons ist damit nicht entschuldigt. Ich habe vorhin Jeremia zitiert, wie der Herr Nebukadnezar diesen gottlosen Mann meinen Knecht nimmt. Im selben Buch am Ende dieses Buches in Kapitel 50 und 41, 50 wird das kommende Gericht über Babylon und seine Sünde angekündigt. Und da müssen wir immer genau unterscheiden. Gott gebraucht in seiner Souveränität ein völlig gottloses und sündiges Volk als Gerichtswerkzeug. Aber die Sünde und Gottlosigkeit ist nicht entschuldigt, sondern er richtet die Sünde, auch wenn er dieses Volk als sein Gerichtswerkzeug gebraucht hat. Und das kommende Gericht über Babylon, das leuchtet schon in Habakuk 1 auf. Nämlich, von ihr selbst, der Nation, geht Recht und ihre Hoheit aus. Jetzt wieder das Volk, dem die eigene Kraft sein Gott ist. Nun, sie werden gesagt, dass sie alles niederwalzen. Warum leuchtet hier das Gericht schon auf in diesem Vers? Es ist ein biblischer Grundsatz, dass Gott den Hochmütigen widersteht. Wer hochmütig ist, kämpft am Ende gegen Gott selbst. Und es galt damals für Babylon. Und jetzt gehen wir von dem Babylon außerhalb von uns zu dem Babylon in uns, das wir auch als entdecken. Auch aller frommer Hochmut stellt sich letztendlich gegen den lebendigen Gott. Kann ganz fromm verpackt sein. Aber wenn wir hochmütig sind, stellen wir uns gegen Gott selbst. Und wir werden früher oder später fallen. Im Buch Habakuk geht in Kapitel 3, Vers 6 der Blick auf die Zeit hinauf, wenn der Herr die Nationen wegen ihrer Schuld richten wird, denen er zuvor sein Volk preisgegeben hat. Aber gehen wir jetzt in die Gegenwart. Ich habe gesagt, wir erleben die zunehmende Islamisierung in Europa und wir haben den zunehmenden Druck der islamischen Staaten auch auf Israel, Gottes auserwähltes Volk, wenn sie auch nicht errettet sind, aber es ist trotzdem Gottes auserwähltes Volk. Und der Widersacher Gottes versucht mit allen Mitteln das Volk zu vernichten, das Land den Juden zu entreißen. Warum versucht er das? Weil alle Verheißungen an die Wiederkunft Jesu, für die Wiederkunft Jesu, in einem untrennbaren Zusammenhang mit dem Land und Volk Israel stehen. Und würde Israel vernichtet, würde das Land entrissen werden, könnte Gott seine Verheißung nicht wahrmachen und würde als Lügner darstellen. Und deshalb haben wir diesen zunehmenden Druck, ob politisch oder religiös, was es auch immer wäre, gegen Israel. Und trotzdem steht der Herr souverän über allem. Er gebraucht dies alles, um seinen Plan zu verwirklichen. Und sogar die große Trübsalzeit, wenn Israel seinen Feinden nichts mehr entgegenzusetzen hat am Ende, gebraucht der Herr, um sein Volk zur Umkehr zu bringen. Und ich sage es nochmal, damit ist das Böse nicht entschuldigt, sondern wir lesen, dass dann die Nationen für das, was sie gemacht haben, unentrinnbar das Gericht Gottes bei der Wiederkunft Jesu ereilen wird. Gott ist so souverän, er kann das gebrauchen, was gegen ihn gerichtet ist, um seine Ziele zu erreichen. Damit ist es nicht entschuldigt. Babylon verfiel wegen seinem Hochmut, wegen seiner gräulichen Sünde später selbst dem Gericht Gottes. Wir sehen in unserem Text die Souveränität Gottes. Die Weltgeschichte ist nicht sich selbst überlassen. Obwohl der Herr scheinbar nicht handelt, übersieht er nichts, sondern inmitten allen dunkelnden, angsteinflößenden Wirrnissen führt er seine Geschichte durch. Und er gebraucht Völker und Umstände, die wir niemals für möglich halten, dass er am Ende zu seinem Ziel kommt. Und damit kommen wir zum siebten. Der erschütterte Prophet klammert sich an seinen Herrn. Zuerst hört der Herr scheinbar nicht auf Habakuks Rufen. Ungerechtigkeit, Sünde in Juda. für den Propheten die Frage, warum greift der Herr nicht ein? Warum straft er die Sünde nicht in seinem Volk? Und dann kommt die Antwort, wie und mit wem Gott sein Volk richtet. Völlig gottlose, grausame Nation, die Babylonier, die kommen. Und dann für Habakuk, wie kann ein heiliger Gott das nicht nur zulassen, sondern wie kann er so handeln, steht eigentlich dahinter. Er kommt überhaupt nicht mehr klar. Er wird erneut von Zweifeln geschüttelt. Aber in seinen Zweifeln klammert er sich an den lebendigen Gott. Wobei deutlich wird, dass es der Herr ist, der ihn in seinen Zweifeln hält. Habakuk kommt nicht mehr klar. Aber in dieser ungeheuren Anfechtung finden wir trotzdem einen feinen Zug. Nun, wenn wir es mit Gottlosen zu tun haben, in was für einer Gefahr stehen wir immer? Wir müssen auch zeigen, dass wir jemand sind. Der Leute, unsere tolerante, multireligiöse, multikulturelle und Multivitamingesellschaft, wie immer man sie nennen möchte, alle sind anerkannt, ob sie Steine anbeten oder sonstige Dinge. Wir müssen jetzt auch zeigen, wie toll wir sind als Gemeinde Jesu hinter all den anderen. Wir stehen immer in der Gefahr, wir wollen auch zeigen, wer wir sind. Wir vergleichen uns mit ihnen. Ja, wir sind doch eigentlich viel besser wie die anderen. Schauen, wenn ich das erwähne, gut, wenn Sie es nie gesehen haben, von so amerikanischen Ölfamilien und ihren Intrigen. Aber da wurde festgestellt, der Zuschauer schaut es so gern. Die ganzen Gemeinheiten und Intrigen, die ablaufen in dieser Familie. Warum? Er vergleicht sich mit dieser Familie, dann schneidet er selber immer noch ganz gut ab. Und das war eines der Erfolgsgeheimnisse von Dallas scheinbar. Wurde gesagt, untersucht, ob so war, weiß ich nicht. Aber warum das so gerne gesehen wird. Wir sind doch oft in der Gefahr, genau gleich zu sein, gell? Die Gottlosen und dann, wie wunderbar doch wir noch sind im Vergleich damit. Und wir sind auch wer, müssen auch etwas darstellen. Eben. Das ist die große Gefahr, wenn man jetzt mit dem Ganzen hier konfrontiert wird. Und da sehen wir jetzt bei Habakuk einen ganz anderen Zug. Er versucht sich nicht mit den Babyloniern zu vergleichen oder mit dem eigenen Können entgegenzuhalten gegen diese gottlose, furchtbare Nation, sondern er macht etwas ganz anderes. Was macht Habakuk? Er klammert sich an seinen Herrn. Er beruft sich auf seinen Herrn. Und der ist sein Ein und Alles. Trotz seinen Zweifeln und der Verwirrung hält er weiterhin an Gottes vollkommenem Wesen fest. Und das wird auch deutlich in den Gottesnamen, die er gebraucht. Er spricht von Yahweh, der Name, in dem sich Gott in besonderer Weise auch Israel gibt. Nicht mehr klar, weiß nicht, warum Gott so handelt, aber es ist sein Heiliger, obwohl er voller Fragen und Zweifeln ist, er hält daran fest, Gott ist abgesondert vom Bösen. Er ist heilig. Er ist nicht ein Trickser oder Betrüger. Das beinhaltet die Heiligkeit Gottes, dass Gott uns nicht betrügen oder hinters Licht führen kann. Und damit steht der Gott der Bibel, das ist ein Punkt, es gibt viel mehr, in einem unüberbrückbaren Gegensatz zu Allah, dem Gott des Islams, der voller List und Tücke ist. Abu Bakr, einer der treuesten Gefolgsleute Mohammeds, hat einmal davon gesprochen, wie er das Gericht Allahs fürchte. Und er sagte dann, stünde ich mit einem Fuß schon im Paradies, ist ja was ganz anderes wie der Himmel in der Bibel, aber jetzt mal dieses Zitat, stünde ich schon mit einem Fuß im Paradies und mit dem anderen noch draußen, so würde ich der Listigkeit Allahs noch nicht trauen. Und Abu Bakr soll geweint haben einmal, und dann wurde er gefragt, warum er geweint war, wurde vielleicht was bei diesem Anlass, und hat er gesagt, weil er weiß, dass Allah noch im Gericht listig ist. Der Gott der Bibel ist absolut zuverlässig. Er ist absolut treu und steht zu seinem Wort. Habakuk nennt den Herrn seinen Gott und Heiligen von Alters her oder von Urzeit her. So heißt es in manchen Übersetzungen. Und damit leuchtet hinter dem persönlichen Bekenntnis des Propheten noch etwas Größeres auf. Habakuk war ja noch nicht uralt, wenn wir jetzt sagen, von Urzeit her. Beispielsweise, hat ja in der Urzeit gar nicht gelebt. Sondern was leuchtet auf, mein Gott, von Urzeit her? Es geht um die Treue Gottes durch die ganze Geschichte zu seinem Volk Israel. Seit der Erwählung Abrahams und mit der Erinnerung an Gottes Treue wird Habakuk auch klar, die Babylonier sind jetzt Gerichtswerkzeug, aber sie können Juda und Israel nicht endgültig zerstören, sondern das Gericht ist zur Züchtigung. Das haben wir übrigens auch bei Mose, Psalm 90, der Mose, der Mann Gottes, der dort betet, Herr, du bist unsere Zuflucht gewesen von Generation zu Generation. Mit anderen Worten, es gibt nur einen Grund für die Geschichte Israels. Und das ist, dass sie ihre Zuflucht bei Gott nehmen konnten. Dass er treu ist von Urzeit her. Auch ein gutes Mittel für persönliche Anfechtungen. Manchmal vergisst man ja, was der Herr einem selbst alles Gutes getan hat. Beginnen Sie dafür zu danken für Gottes Handeln mit seinem Volk Israel im Alten Testament. Das finden wir oft in den Psalmen. Sich das vor Augen stellen. Auch für das, was er in der Geschichte seiner Gemeinde getan hat, im Neuen Testament. Und dann kriegen wir plötzlich einen anderen Blick. Das machen oft die Psalmbeter, sie gehen weit zurück von ihrem persönlichen Problem und sie beten den Herrn an, sie danken ihm für seine Taten in der Vergangenheit, der Gott von Urzeit her. Und dann wird der Boden wieder fester unter den Füßen und die Anfechtung verliert etwas von ihrer bedrückenden Kraft. Also er betet zu dem Gott von der Urzeit her. Ich habe gesagt, Gericht Gottes, Israel wird nicht vernichtet werden, sondern Gericht Gottes. Wir müssen zwei Arten von Gerichten in der Bibel unterscheiden. Es gibt Gerichte zur Läuterung und Züchtigung und es gibt endgültige Gerichte. Und wir finden beide Gerichte im Buch Maleachi. Maleachi 3, Vers 3, und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Und er wird die Söhne Levi reinigen und sie läutern wie Gold und wie Silber, sodass sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Da haben wir ein Gericht zur Züchtigung und Reinigung. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Jude errettet wird. Das ist eine ganz andere Frage. Aber Israel als Volk wird durch alle Züchtigung, durch alle Gerichte hindurch am Ende seiner Errettung hervorgehen. 5. Mose 4, Vers 20, der Schmelzofen Ägyptens ist wieder Gericht zur Läuterung, durch welches der Herr sein Volk errettet hat, zur Züchtigung. Und dann haben wir endgültige Gerichte, Habakuk 3, Vers 19. Denn siehe, der Tag kommt, der wie ein Ofen brennt, da werden alle Frechen und alle, die gottlos handeln, Strohstoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, eben jetzt kommt nicht geschmolzen wie Silber oder sonst etwas, sondern so, dass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Im Gegensatz zu Läuterungsgerichten, endgültige Gerichte, die am Ende kommen. Unwiderruflich die Verdammnis für eine Menschheit ohne Christus. Maleachi spricht dort auch von den Gottlosen innerhalb von Gottes auserwähltem Volk, also von diesem endgültigen Gericht spricht. Obwohl Habakuk von dem kommenden Gericht Gottes über Israel geradezu schockiert ist, weiß er doch, das Gericht wird Juda und Israel nicht endgültig auslöschen, sondern zur Züchtigung dienen. Er nennt Gott seinen Fels. Für ihn war der ganze Glaube ins Wanken gekommen, seine ganzen Überzeugungen. Warum und wie lange? Wie kann ein heiliger Gott so ein gottloses Volk gebrauchen wie die Chaldäer für seinen Volk? Und trotzdem hält er fest, Gott ist mein Fels. Und zum ersten Mal finden wir diese Bezeichnung in 5. Mose 32 im Lied Moses gleich an mehreren Stellen. In 1. Mose 49, dem Segen Jakobs über seine Söhne, übersetzen auch manche Übersetzer den Fels und Hirten Jakobs, aber hier steht Stein, denn Stein und Hirten Jakobs. Zum ersten Mal, dass die beiden Begriffe Stein und Hirte auftauchen für den lebendigen Gott. In 1. Mose 49 und die Linie geht dann zu Jesus, den Stein, den die Bauleute verworfen haben, was alles kommt, und der Hirte, der gute Hirte, das dort gebraucht wird. In 5. Mose 32 kommt jetzt der Fels, nicht nur der Stein, sondern der Fels gleich an mehreren Stellen. Und 5. Mose 32, Vers 4 nennt Mose Gott einen Felsen, der vollkommen ist in seinem Tun, der absolut treu ist und ohne Trug. Und in Vers 37 wird Gott als der Fels bezeichnet, bei dem Zuflucht ist. Und genau dorthin flüchtet sich Habakuk. Damit kommen wir zum 8. Der erschütterte Prophet fleht zu seinem Herrn. Habakuk ist erschüttert über Gottes Handeln. Er erinnert Gott an seine Eigenschaften. Du hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können, und Verderben vermagst du nicht anzuschauen. Er weiß, dass Gott gerecht und heilig ist. Gott kann keinen Kompromiss mit der Sünde eingehen. Juda war verdorben von Gewalttat, aber die Babylonier waren noch brutaler. Und deshalb, warum schaust du dann dem Räuber schweigend zu? Wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er, kann ein heiliger Gott eine so gottlose Nation gebrauchen, um sein Volk, das doch nicht so gottlos war, trotz aller Sünde, zu richten? Obwohl Habakuk das nicht einordnen kann und fleht, klingt hinter Vers 13 das kommende Gericht Gottes an. Die Zeiträume sind ganz anders. Was Habakuk noch nicht weiß, dass das Gerichtswerkzeug am Ende gerichtet wird. Vers 14 bis 17 machen deutlich, dass die Menschen in den Augen der Babylonier nichts zählen. Wie Fische, die hilflos im Meer herumschwimmen, Gewürm, das keinen Retter hat, sind völlig hilflos den Angreifern ausgeliefert, die grausam, erbarmungslos mit ihnen umgehen. In Vers 15 werden jetzt die Babylonier mit Fischern verglichen, die beliebig die Fische mit der Angel fangen und in Fangnetze sammeln. Völlige Wehr und Schutzlosigkeit der Betroffenen. Und wir sehen in Vers 17 auch, wie brutal und ohne Mitleid der gottlose Mensch ist, der sich selbst vergötzt, auch wenn er noch so viel von Humanität sprechen kann. Denken wir nur an unser ganzes humanitäre Geschwätz und an Abtreibungen und Sterbehilfe. Ich bin überzeugt, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es Sterbehilfe auch in Deutschland kommen wird. Der sich selbst vergötzende Mensch ist total brutal und mitleidslos, und wenn er noch so viel von Humanität spricht. Noch etwas wird bei der Klage Habakuks deutlich. Er kann nicht verstehen, dass Gott eine so gottlose Nation gebraucht, die sich vergöttert. Aber der Herr hat die Fäden nicht aus der Hand gegeben. Das wird auch deutlich in Jeremia 16. Sie sind Gerichtswerkzeug. Und das, ihr Handeln, zieht Gericht Gottes nach sich. Und dass wir das deutlich sehen, für die Grausamkeiten in dieser Welt ist nicht der lebendige Gott verantwortlich, das ist der Mensch, der sich von Gott entfernt hat. Die Sünde, Satan in diesem Zusammenhang, der Mensch, der sich Satan hingibt. Aber über allem steht der Herr und führt seine Pläne hindurch, nichts entgleitet ihn. Und damit kommen wir zum letzten. Und dann haben sie sich das Mittagessen redlich verdient. Das 9. Der erschütterte Prophet wartet auf seinen Herrn. Kapitel 1, Vers 2 beginnt mit einem sehnsuchtsvollen Flehen. Wie lange? Ich rufe und du hörst nicht. Seine größte Not ist das Schweigen seines Herrn. Vers 13 schüttet er seine Not aus angesichts der Babylonier, die kommen sollen vor seinen Herrn. Eben wenn er fragt, warum schweigst du am Anfang? Das finden wir auch in den Psalmen immer wieder, dass sie darunter gelitten haben, wenn der Herr geschwiegen hat. Psalm 28, 1. Zu dir rufe ich, mein Fels, wende dich nicht schweigend ab, dass du nicht gegen mich verstummst. Warum schweigt der Herr? Es war für David mir das Unerträglichste gewesen. Oder Psalm 35, 22. Ups, das war jetzt eins zu schnell. Psalm 35, 22. Du hast es gesehen, Herr, schweige nicht, Herr, sei nicht fern von mir. Und für die Glaubensvorbilder des Alten Testaments war das Schweigen Gottes oft das Schwierigste gewesen. Und sie haben sich danach gesehnt, dass der Herr wieder redet, dass er ihnen Antwort gibt, auch wenn der Herr oft andere Zeiträume hat wie wir. Und durch die Zeiten seines Schweigens wird sein Reden wieder umso kostbarer. Wohlgemerkt, ich meine jetzt nicht Reden in Art von Träumen, in Visionen, sondern ich meine sein Reden durch sein Wort. Dass uns ganz neu Dinge klar werden und wir auch Antworten auf unsere Fragen bekommen. Es wird dann umso kostbarer. Hiob kam mit Gottes Handeln auch nicht klar. Er stand unter Falschanschuldigungen seiner Freunde. Und er meinte ja auch, er müsste sich selbst vor Gott rechtfertigen. Aber am Ende des Buches kommen die Wände vom Buch Hiob. Und jetzt ist die Frage, wie kommen die Wände im Buch Hiob am Ende? Sie kommt nicht dadurch, dass Hiob auf seine Frage eine Antwort bekommt. Er hat das Buch später geschrieben, aber nicht dadurch kamen die Wände in seinem Buch. Sie kommt auch nicht dadurch, dass Hiob alles nun verstehen würde, warum Gott so gehandelt hatte. Sondern die Wende in diesem Buch kam, als sich der Herr ihm in seiner ganzen Größe und Souveränität geoffenbart hat. Und da wurde Hiob so von der Herrlichkeit Gottes ergriffen, von der Offenbarung seines Herrn, dass seine ganzen Fragen, die er bisher gehabt hat, in den Hintergrund rückten. Und genau das ist der Grund, warum am Anfang von Kapitel 2 Habakuk sehnsüchtig darauf wartet, dass sich ihm sein Herr ganz neu offenbart. Das war ihm das Größte. Was ist uns das Wichtigste, wenn wir durch Nöte gehen, durch Anfechtungen mit Dingen zu tun haben, die wir nicht verstehen? Oft warten wir darauf, dass uns der Herr eine Erklärung liefert, wo wir dann genau nachvollziehen können, wie und was er das tut, beispielsweise. Oder dass sich die Dinge alle auflösen. Das Größte ist, und das kann der Herr tun, wenn er möchte, aber das Größte ist, wenn der Herr sich uns ganz neu offenbart. Und wenn wir einfach still darüber werden und zur Anbetung kommen, was für einen Herrn wir haben und was für ein Vorrecht es ist, ihn zu kennen, ihn zu gehören, trotz aller Fragen, die wir nicht verstehen und auf die wir keine Antwort bekommen. Soweit heute Vormittag.